Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Martin Schulz weiß, woran die Sozialdemokraten in all den Jahren litten und verspricht nun Heilung, auch wenn sie diesem Mann Schmerzen zufügen dürfte. Die Harzreformen des Altkanzlers will der Kanzlerkandidat nun noch mehr zurückdrehen, als es ohnehin schon geschehen ist. Und bemerkenswert ist, dass Schulz heute nicht das sagte, was Sozialdemokraten der Post-Schröder-Ära gerne mal sagen, nämlich andere Zeiten erfordern eben andere Maßnahmen, sondern er sagte, ein Teil der Agenda 2010 sei ein Fehler gewesen, den es nun zu korrigieren gelte. Klare Worte, die nicht nur die Wähler hören sollten, sondern auch mögliche neue Gefährten. Moritz Rödle.
Heute Vormittag in Bielefeld. Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten. Bei solchen Veranstaltungen schwankt die Partei gerade zwischen Jubel, Stolz und Euphorie. Doch tragen ihn die Emotionen bis zum Tag der Wahl? Heute hat Schulz auch inhaltlich nachgelegt, zum Beispiel in Bezug auf die Rente.
Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, soll am Ende des Erwerbslebens nicht auf Grundsicherung angewiesen sein. Darum wollen wir die Solidarrente, die nach 35 Versicherungsjahren eine Absicherung deutlich oberhalb der Grundsicherung garantiert.
Die SPD rückt wieder mehr nach links, setzt auf alte Stammwähler, die durch die Agenda-Politik verloren gingen. Und das zurzeit mit Erfolg, glaubt man den Umfragen. Doch die Stärke der Sozialdemokraten geht zulasten der kleineren Parteien. Von zweistelligen Werten, die sie lange hatte, kann die Linke zurzeit nur träumen. Der Gerechtigkeitswahlkampf von Martin Schulz kostet sie potenzielle Wählerstimmen.
In der Problembeschreibung, das ist sehr gut. Man hat ja an manchen Stellen wirklich auch gedacht, Mensch, das sind ja so Sätze, die habe ich schon im Wahlprogrammentwurf der Linken gesehen. Also nochmal, ja, links wirkt.
Aber aus Kippings Sicht in die falsche Richtung. Doch wie schafft es die Linke raus aus dem Umfragetief? Ein Hinterhof in Berlin-Treptow. Hier arbeiten die Wahlforscher von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend. Die Experten hier wissen, wie die deutschen Wähler ticken. Geschäftsführer Michael Kunert rechnet mit einem harten Wahlkampf im linken Lager.
Das ist mit Sicherheit eben ein Kampf um die Wählerstimmen zwischen SPD und Linke. Und da kommt es darauf an, wer ist glaubwürdiger, wem traut man eher zu, die Interessen zu vertreten.
Fast noch härter als die Linke trifft es die Grünen. Der Effekt des neuen Spitzenduos ist offenbar bereits verpufft. In den Umfragen verliert die Partei fast wöchentlich.
Es fehlt ein bisschen die Aufbruchstimmung. Was sind die neuen Themen? Womit will man punkten? Wie will man die Wähler ansprechen? Wenn die Wähler den Eindruck haben, das habe ich alles schon mal gehört, kenne ich doch, das ist altes Zeugs, dann ist das ein Hemmschuh für den Wahlkampf.
Doch auch inhaltlich drückt der grüne Schuh. Der Wahlkampf dreht sich bis jetzt um Gerechtigkeit und innere Sicherheit. Das müssen die Grünen ändern.
Die Ökologie ist nicht einfach nur etwas nach dem Motto, wir reden über die Energiewende, wir reden über die Verkehrswende, sondern es ist die Existenzfrage der Menschheit. Unsere Kinder und unsere Enkel werden uns irgendwann mal fragen, habt ihr eigentlich genug getan?
Ob Grüne und Linke erfolgreicher abschneiden als zurzeit vorhergesagt, könnte auch für Martin Schulz entscheidend sein. Am Ende braucht er eine Machtoption jenseits der großen Koalition.
Auch wenn es in dieser schnöden Plastiktüte verpackt war und auch wenn man dafür bezahlen musste, diese Ende 2001 in sogenannten Starter-Kits ausgeteilten Euros waren ein Geschenk. Ein Geschenk an Europa. Der Euro sollte den Kontinent einen und für all das stehen, was Europäern lieb und teuer war. Doch nicht nur die nun wieder mit voller Wucht heraufziehende Krise in Griechenland zeigt, welchen Preis Europa für die gemeinsame Währung auch zahlen muss. Vom Treffen der Euro-Finanzminister berichtet Michael Grütz.
Das ewige Sparen muss aufhören. So kam der griechische Finanzminister zum Treffen mit seinen Kollegen. Und am Ende bekam er, was er wollte. Es wird einen Wechsel der Politik geben, weg vom Sparkurs hin zu mehr Betonung auf Reformen.
Das Entscheidende ist, dass Griechenland sich wirtschaftlich so entwickelt, dass es wettbewerbsfähig wird. Darum geht es. Und die Schulden sind nicht das entscheidende Problem im Augenblick von Griechenland.
Griechenland hat bereits viele Reformen umgesetzt. Die Neuverschuldung sinkt, es gibt Besserungen bei der Konjunktur und dennoch ist die Lage besorgniserregend. Die Denkfabrik Zentrum für europäische Politik hat nun aktuell eine Studie über die Kreditfähigkeit der Euro-Länder vorgelegt. Deutschland, die Niederlande, aber auch Spanien sind positive Beispiele. Es gibt aber auch noch eine andere Welt.
Die Eurozone ist mittelfristig stark gefährdet. Das Kernproblem der Eurozone, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten sich unterschiedlich entwickelt, ist nach wie vor nicht behoben. Insbesondere in Italien und in Frankreich, allen voran in Griechenland.
Insgesamt bezeichnet die Studie 6 Länder als kaum kreditfähig. Wegen seiner Größe ist die Lage in Italien besonders heikel. Zwar zieht die Konjunktur etwas an, aber die Regierung muss wieder Banken retten. Die Staatsschulden nehmen zu, Italien steht vor enormen Problemen.
Sollte das so bleiben, wird Deutschland über kurz oder lang vor der Frage stehen, ist es bereit, Milliardentransfers zu akzeptieren, um den Euro zu erhalten.
Und wenn Italien den Euro verlässt, eine kaum kalkulierbare Erschütterung, über die in Brüssel niemand nachdenken möchte. Ausgerechnet der Chef der Europäischen Zentralbank Draghi hat das aber getan und schrieb einen Brief an italienische Europaabgeordnete. Falls jemand aus dem Euro austreten wolle, so die Warnung, müsse er zuvor alle seine Außenstände begleichen. Hochachtungsvoll Mario Draghi. Doch wie sollte ein Land wie Italien hunderte Milliarden Außenstände bei der EZB zurückführen? Undenkbar. Aber ein Problem, das auf die Finanzminister noch zukommen könnte. Jetzt erstmal Griechenland, das möglichst im Euro bleiben soll. Selbst wenn der Internationale Währungsfonds und andere nicht mehr daran glauben, dass das Land seine Schulden jemals zurückzahlen kann.
Griechenland und die Angst vor einer neuen Euro-Krise kommentiert nun Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Warum, fragen Sie sich vielleicht, soll dieser Internationale Währungsfonds IWF bei der Griechenlandhilfe weiter mitmachen? Weil die nüchterne Strenge, mit der viele der Washingtoner Banker auf Hellas blicken, weiterführt als die stärker von politischen Interessen geleitete Betrachtung vieler Europäer. Auch der IWF fordert die Griechen zu einschneidenden Reformen auf. Aber er hat recht, wenn er die Schuldenlast Griechenlands von 317 Milliarden Euro langfristig für nicht tragfähig hält. Und der IWF schätzt richtig ein, dass die von Athen einzulösenden Sparvorgaben über die nächsten 10 Jahre zu hart sind. Einfach, weil sie die Wirtschaft abwürgen, statt anzukurbeln, weil sie nachhaltiges Wachstum kaum zulassen. Das eigentliche Problem: aus diesem Realismus des IWF erwächst keine Empfehlung, der die Geldgeber Griechenlands folgen wollten. Einen Schuldenschnitt der öffentlichen Gläubiger lassen die europäischen Verträge nicht zu. Sonst nämlich hafteten Staaten für Staaten. Und weitere Schuldenerleichterungen scheuen Schäuble, Dijsselbloem und Co. Zu unpopulär, schon gar vor Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und bei uns. Bleibt der Grexit. Aber auch der wäre des Teufels. Unsere Einsätze der Rettungspakete wären verbrannt. Und nach dem Brexit wäre das eine Krise zu viel für Europa. Ein Europa übrigens, das sich Präsident Trump schwach wünscht. Und so bleibt die europäische Politik dazu verdammt, Griechenland weiter über Wasser zu halten. Und somit auch sich selbst, indem sie Zeit kauft.
Thomas Baumann kommentierte. Während Griechenland nun schon seit Jahren ächzt, steht nun also auch Italien vor dem Abgrund. Die angeschlagene Monte dei Paschi, die älteste Bank der Welt, ist zum Sinnbild des finanziellen Strudels geworden, aus dem das Land sich kaum befreien kann. Die Staatsverschuldung springt auf neue Rekordhöhen, die Jugendarbeitslosigkeit wird immer mehr zum Problem und auch der mittlerweile zurückgetretene Ministerpräsident Renzi hatte es nicht vermocht, sein Land aus der Krise zu führen, was längst auch die Wirtschaft schmerzlich zu spüren bekommt. Ellen Trapp.
Es wird gebaut, doch von einem Boom ist man hier weit entfernt. Jürgen Kreisel managt seit vielen Jahren große Bauprojekte in Italien. Kreisel hat aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sein Unternehmen wurde aus einem Großprojekt herausgedrängt zugunsten einer anderen Firma. Kreisel vermutet Korruption und mafiöse Strukturen dahinter. Für seine Firma entstand ein Schaden in Millionenhöhe.
Korruption ist ja in Italien ein Riesenthema. In der Baubranche, das liest man jeden Tag in der Zeitung, gibt es Skandale, so wie auch in anderen Branchen. Das heißt also, die Ethik, das ethische Niveau ist vielleicht ein geringeres Niveau, als wir es in Deutschland gewohnt sind.
Korruption nur eines von vielen Problemen in Italien. Die Industriestaatenorganisation OECD schaut sorgenvoll aufs Land, weist auf 4 Baustellen hin. Wachstum steigern. Zweitens die Sanierung der Banken. Drittens Arbeitsplätze schaffen und erhalten, arbeitsmarktgerecht ausbilden. Und viertens Armut bekämpfen.
Infine diminuire la povertà.
Sinkende Löhne, steigende Lebenskosten und immer neue Steuern führen vor allem in der Stadt zur Verarmung. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 40%. Italien ist ein Land, in dem man nur schwer vorankommt. Im Ausland ist es einfacher, da gibt es weniger Arbeitslosigkeit. Ich hoffe nicht, dass ich arbeitslos werde nach der Uni, wenn ich ins Ausland muss, dann mache ich das. Ich hoffe, das Beste zu geben und dass die Dinge in 3 bis 4 Jahren anders aussehen. Der Wirtschaftsprofessor Giuseppe Di Taranto fordert mehr Geduld. Italien sei auf einem guten Weg. Dieses Jahr wird es ein Wachstum von 0,9% geben. Das ist nicht wenig, wenn man beachtet, dass wir bis vor 3 Jahren noch ein Minuswachstum hatten. Auch Jürgen Kreisel will optimistisch sein, wenn bloß das Bürokratiemonster und die unzuverlässige öffentliche Verwaltung nicht wären. Es knirscht in Italien, findet er aber schon seit Jahren. Ob sich das jemals ändern wird?
Wir blicken nach Deutschland. Energie war hierzulande im Januar im Schnitt 4% teurer als noch vor einem Jahr. Damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubner.
Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise für Dieselkraftstoff seit Januar vergangenen Jahres um gut 20%. Leichtes Heizöl war sogar 55% teurer. Der Strompreis lag 6,5% höher. Das hat Auswirkungen für Verbraucher und auch Erzeuger. Aus der Börse dazu jetzt Markus Gürne.
Wenn man für ein Gefühl irgendwann die offizielle Bestätigung bekommt, dann macht das die Sache meist nicht besser, aber bisweilen klarer. Viele von uns haben schon lange das Gefühl, dass Produkte beim Lebensmitteleinkauf teurer werden. Ist nicht nur ein Gefühl, stimmt auch und wird wohl auch weitergehen. Denn die Verbraucherpreise haben im vergangenen Monat um 1,9% in Deutschland zugelegt. Seit heute weist die Statistik auch eine Teuerung von 2,4% bei den Erzeugerpreisen aus. Das bedeutet, auch für uns Verbraucher werden die Preise demnächst wieder steigen. Damit bewegt sich die Inflation um die von der Europäischen Zentralbank gewünschten Höhe von etwa 2%. Da kann man die Frage stellen, wie lange die EZB die bisherige Geldpolitik weiter betreibt und wann der Zins wieder steigt. Beim Blick auf den Zustand der Eurozone und den neuerlichen Querelen in Griechenland aber lautet die Antwort wohl, es geht noch eine Weile weiter, ohne Zinsen.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit 11.628 Punkten im Plus. In den USA wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Das Bundesinnenministerium will Mobiltelefone von Flüchtlingen möglichst nur in Einzelfällen auslesen lassen, um die Identität festzustellen. Das sagte ein Sprecher nach Kritik an den Plänen. Bislang braucht es dafür entweder die Zustimmung des Flüchtlings oder einen richterlichen Beschluss. Der Gesetzentwurf des Ministeriums sieht außerdem vor, dass die Abschiebehaft verschärft wird, die Residenzpflicht eingeengt werden kann und der Ausreisegewahrsam länger möglich sein soll. Etwa 350 Flüchtlingen ist es vergangene Nacht gelungen, in die spanische Exklave Ceuta in Marokko zu kommen. Sie überwanden den insgesamt 8 Kilometer langen Zaun dort, wo schon vergangene Woche 500 Flüchtlinge auf europäischen Booten gelangt waren. Das Lager in Ceuta ist völlig überfüllt. Die Behörden stellen Zelte auf. Im Südsudan sind nach einem UN-Bericht 100.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht. Durch den seit 3 Jahren andauernden Bürgerkrieg sei die Versorgung zusammengebrochen. 3/4 aller Haushalte habe zu wenig zu essen. Laut UNICEF sind deshalb mehr als 250.000 Kinder extrem unterernährt. Im Irak rücken Regierungstruppen immer weiter in die Stadt Mosul vor, um sie vom sogenannten Islamischen Staat zu befreien. Es gab heftige Kämpfe im Süden und Westen der Stadt. Mosul war vor dem Krieg die zweitgrößte irakische Stadt. Sie wurde 2014 vom IS besetzt.
Ein Anschlag in Kabul, beinahe alltäglicher Wahnsinn in Afghanistan und doch gleichzeitig ein Sinnbild für das, was die internationalen Truppen dort in all den Jahren erreicht oder eben nicht erreicht haben. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz waren sich alle einig, dass das Land von einem Frieden weit entfernt ist, die Angriffe der Taliban wieder zunehmen und die Gewalt sogar wieder steigt. Fast 12.000 Tote und Verletzte allein in 2016, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Ist dieses Land also sicher genug, um Flüchtlinge dorthin zurückzuschicken? Der Innenminister sagt ja, doch immer mehr Bundesländer widersetzen sich dieser Abschiebepraxis. Svea Eckert und Gabor Hallas.
Vielleicht schon übermorgen sollte er im Flieger sitzen, zurück nach Afghanistan. Hamburg will Alireza Karimi abschieben und als ihn in der Ausländerbehörde Polizisten festnehmen wollten, schnitt er sich aus Verzweiflung die Arme auf.
Ich habe so viel Stress, ich kann nicht schlafen, mein Kopf jetzt ist ganz voll. Ich kann nicht denken auch und ich kann nicht mehr leben.
Er floh vor 6 Jahren allein nach Deutschland. Mittlerweile lebt auch seine Frau hier. Er hatte über Jahre einen festen Job, doch seit die Abschiebung droht, ist er arbeitslos. Zurück will er nicht. Weil ich in Afghanistan niemand mehr habe, weil es kein Ort zum Leben ist. Überprüfen lässt sich seine Geschichte nicht bis ins letzte Detail. Das Bundesland Hamburg will sich nicht zu einzelnen Abschiebungen äußern, sagt aber, jedes Schicksal werde sorgfältig geprüft. Und die Sicherheitslage in Afghanistan muss auf Bundesebene geklärt werden. Der Bundesinnenminister sieht das genauso. Er besuchte heute ein Abschiebezentrum in Berlin. Thomas de Maizière bleibt dabei, eine Rückkehr nach Afghanistan sei möglich.
Die Lage in Afghanistan ist sicherheitsmäßig sehr kompliziert. Niemand stellt das in Abrede. Aber es gibt in Afghanistan sichere Gebiete.
Nur welche Regionen sind sicher, das sagt er nicht. Die Bundesregierung beruft sich immer wieder auf den Lagebericht des Auswärtigen Amtes. Der ist vertraulich und liegt dem NDR vor. Auch hier kein Wort zur Frage, wo Afghanistan ausreichend sicher sein soll. Die Sicherheitslage sei volatil, heißt es, also ändere sich immer wieder. Das Papier an dieser Stelle unkonkret, die Bundesländer unentschieden. Schleswig-Holstein, nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt, hat die Abschiebungen von Afghanen ausgesetzt. Es könne nicht sichergestellt werden, die Geflüchteten in Sicherheit und Würde zurückzuführen.
Wenn Herr de Maizière sagt, es gäbe sichere Regionen und ich ihn frage, wo diese denn wären und bekomme dann keine präzise Antwort, dann ist das etwas, wo man aus meiner Sicht dann auch deutlich sagen muss, ich kann diese Sicherheit an der Stelle nicht erkennen.
Schleswig-Holstein argumentiert mit einem Bericht von UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, von der Bundesregierung selbst angefordert. Darin heißt es, die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich 2016 deutlich verschlechtert. Und es könne keine Unterscheidung von sicheren und unsicheren Gebieten vorgenommen werden. 5 Bundesländer sind dieser Meinung, sie schieben nicht nach Afghanistan ab. Ausgenommen sind bei den meisten ausreisepflichtige Straftäter. 11 andere Bundesländer hingegen schieben weiter nach Afghanistan ab. Einige schränken das aber ein auf Gefährder, Straftäter und alleinreisende junge Männer. Es gibt viele wie Alireza Karimi. Er sagt, er habe sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er habe doch gearbeitet und Steuern gezahlt. Er hofft, dass Hamburg ihm glaubt.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Guten Abend, Herr de Maizière.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wir haben hier im Ersten vor kurzem über den 24-jährigen Atikullah Akbari berichtet. Ein Afghane, der wurde im Januar nach Afghanistan abgeschoben und dann nur ein paar Tage später bei einem Anschlag in Kabul verletzt. Wie können Sie da noch von einem sicheren Land sprechen, Herr de Maizière?
Wir sprechen nicht davon, dass ganz Afghanistan ein sicheres Land ist. Wir wissen natürlich, dass die Sicherheitslage kompliziert dort ist. Das sagt auch die Weltflüchtlingsorganisation. Aber es gibt sichere Orte. Und wir reden ja über Menschen, die abgelehnt worden sind. Die Hälfte wird ja anerkannt. Wo es Rechtsverfahren gibt, zum Teil eine Härtefallkommission, die ausreisepflichtig sind, zum Teil Straftäter sind. Und genauso wie wir machen es Norwegen, Schweden, Dänemark, die Niederlande. Es gibt ein europäisches Abkommen. Also alle europäischen Staaten sehen es so wie wir, dass man behutsam, verantwortungsvoll, aber dann auch entschlossen abschieben kann.
Wo sind denn die sicheren Gebiete in Afghanistan?
Der Terrorismus der Taliban unterscheidet sich von dem, der jetzt in Europa viele Opfer hat, dadurch, dass das Ziel in irgendeiner Weise Repräsentanten des staatlichen Systems sind. Polizisten, Botschaften, westliche Hotels. Normale zivile Bevölkerung ist zwar Opfer, aber ist nicht Ziel von Anschlägen der Taliban. Und das ist ein großer Unterschied.
Das UNHCR sagt eindeutig, dass sich die Sicherheitslage ständig verändert und dass eine Unterscheidung von sicheren und unsicheren Gebieten überhaupt nicht möglich sei. Nochmal, wo sollen denn sichere Gebiete in Afghanistan sein?
So steht es nicht in dem Bericht. Der Bericht ist eine Grundlage für unsere außenpolitische Bewertung, die der Außenminister Gabriel und ich teilen. Die sicheren Gebiete etwa im Norden gibt es, auch in Kabul gibt es, kann man nicht sagen, dass dort insgesamt die Lage so unsicher ist, dass man die Menschen dort nicht hinschicken könnte. Wir tun es verantwortungsvoll und wir halten das auch für richtig.
Wenn Sie die nach Kabul schicken, stellen Sie sicher, dass die dann auch in sichere Gebiete kommen?
Zunächst ist ja wichtig, dass wir sie da nicht irgendwie die Gangway runtergehen lassen, sondern sie werden übergeben an afghanische Autoritäten. Dort sind private Organisationen dabei, da ist IOM dabei, eine UNO-Einrichtung. Es gibt auch Rückkehrhilfen. Die Dinge sind so, dass sie in humanitärer Weise auch in Kabul abgewickelt werden.
Es gibt viele namhafte Menschenrechtsorganisationen, die dringend vor Abschiebung warnen. Ihre eigene Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung tut dies auch. Und mittlerweile widersetzen sich 5 Bundesländer ihrer Abschiebepraxis, zumindest in letzter Konsequenz. Haben die alle falsche Informationen?
Nein, aber der Punkt ärgert mich natürlich insofern, weil wir haben ja gerade vor ein paar Tagen zusammengesessen. Und da haben die Länder gesagt, wir sind keine Außenpolitiker, wir haben keine Außenministerien. Wir möchten und müssen uns verlassen auf das, was die Bundesregierung außenpolitisch an Bewertungen für ein Drittland vornimmt. Und dann hat der Außenminister erklärt, ich habe erklärt, dass wir die Lage so beurteilen, dass Abschiebungen in vertretbarem, kleinem Umfang nach Afghanistan verantwortbar sind, wie bei anderen europäischen Ländern. Ein Land wie etwa Schleswig-Holstein hat in der Sitzung überhaupt nichts gesagt, nicht mal eine andere Meinung geäußert. Und jetzt wird plötzlich einseitig ein Abschiebestopp vollzogen. Gleichzeitig werden wir kritisiert, dass nicht genug Abschiebungen möglich sind. So sollten wir nicht zusammenarbeiten.
Sagt Thomas de Maizière. Vielen Dank für das Gespräch.
Guten Abend nach Hamburg.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Weltweit verkaufen Rüstungskonzerne immer mehr Waffen. Die meisten kamen in den vergangenen 5 Jahren wieder aus den USA, gefolgt von Russland, China, Frankreich und Deutschland. Noch einmal Nachricht mit Susanne Daubner.
Deutschland lieferte gut 30% mehr Waffen aus als in der Zeit von 2007 bis 2012. Sie gingen an 60 Staaten. Die Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI zeigen auch, Indien kauft weltweit die meisten Rüstungsgüter. Auf Platz 2 Saudi-Arabien. Der Ölstaat steigerte seine Waffenkäufe um 200%. Das Emirat Katar kaufte fast 250% mehr. US-Präsident Trump hat Generalleutnant McMaster zum neuen nationalen Sicherheitsberater ernannt. Der 54-Jährige folgt damit auf Michael Flynn, der wegen umstrittener Kontakte zum russischen Botschafter zurückgetreten war. Trumps ursprünglicher Favorit für den Posten, Vizeadmiral Howard, hatte die Stelle abgelehnt. Der deutsche Journalist Deniz Yücel bleibt in der Türkei weiter in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft habe die Verlängerung um weitere 7 Tage verfügt, berichtet die Zeitung Die Welt. Yücel war vergangene Woche in Gewahrsam genommen worden. Ihm wird unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen. Nach dem Putschversuch in der Türkei hat ein Prozess gegen 47 Beschuldigte begonnen. Die meisten sind ehemalige Soldaten. Laut Anklage sollen sie versucht haben, Präsident Erdogan in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 zu töten. Ankara macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich.
So, wo ist jetzt hier der Sucher? Ah, super. Oh, und da ist Susanne. Susanne, gib alles. Bitte, ja, herrlich. Oh, guck mal, und großartig das Geräusch. Es kommt raus. Das Foto. Früher hat man dann damit gewedelt, bis sich dann endlich erste Konturen zeigten. Morgen vor 70 Jahren präsentierte der stolze Erfinder der Welt das Sofortbild. Aber so nostalgisch muss man gar nicht werden, denn im Grunde war dieser Klotz, diese Wundermaschine, die in kürzester Zeit das Foto ausspuckte, viel vorausschauender als man sich das damals überhaupt vorstellen konnte. Deshalb blickt Alina Stiegler nun zurück in die Zukunft. Sieht super aus und gratuliert.
Faszination Sofortbildkamera. Ein Klick und das Foto direkt in der Hand. Und er schwörte auf sie von Anfang an. Für Modefotograf und Sammler F.C. Gundlach waren Polaroids eine echte Revolution.
Die Polaroid hat uns von der Dunkelkammer befreit. Also sie war quasi eine Kamera mit einem Labor dran. Wir hatten eine Kontrolle unserer Produktion, bevor wir überhaupt das Schießen begannen.
Vorher waren Shootings ein Blindflug. Das Ergebnis sah man erst, wenn das Bild entwickelt war.
Da war das natürlich eine große Erleichterung, dass man einfach wüsste, da sind wir jetzt angekommen, da muss es weitergehen.
Dann wurde die Sofortbildkamera künstlerisch geadelt. Helmut Newton nutzte sie am Set, Andy Warhol für Selbstinszenierungen. 40.000 Polaroids fanden sich in seinem Nachlass. Drei davon liegen in Hamburg.
Künstler wie Andy Warhol haben natürlich extrem viel experimentiert. Und das Polaroid spiegelt sehr schön das Stadium des Experiments wider. Es gibt nur dieses eine Bild, in der vielleicht Viertelsekunde der Belichtungszeit herausgeschnitten aus der Zeit, herausgehoben und isoliert. Und deswegen sind diese Bilder so ungeheuer wertvoll, auch heute für uns.
Edwin Land hat die Polaroid-Kamera 1947 vorgestellt. Die Bilder erst schwarz-weiß, ab den 60ern auch in Farbe. Doch dann kommt die Digitalisierung und die Sofortbildkamera gerät erstmal in Vergessenheit. Bilder kann jetzt jeder schießen, tausendfach. Alles ziemlich unpersönlich und gerade deshalb setzen Reisefotografen wie Kevin McElveny heute wieder auf Polaroid. Für ihn ist die Kamera ein Kommunikationsmittel zwischen Fotograf und Menschen, die zum ersten Mal ein Bild von sich in der Hand halten.
Es ist wirklich dieses Kribbeln, was man meistens hat in diesen 30 bis 60 Sekunden, wo das Bild entwickelt, dass man halt gar keine Ahnung hat, ob das jetzt rauskommt. Ich hätte jetzt auch 20 Bilder mit einem iPhone machen können, aber auf einmal ist es halt nur dieses eine Bild und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es fertig ist, sondern auf einmal merkst du halt, ob es geklappt hat oder nicht.
Arbeitshilfe, Kunst oder Kommunikationsmittel. Auch nach 70 Jahren Sofortbildkamera ist jedes Bild ein Unikat. Authentisch, persönlich, ein Stück Geschichte.
So, wir hoffen ja, das Wetter von heute war auch nur ein Schnappschuss, aber das Bild wird uns noch erhalten bleiben, oder Sven Plöger?
Ja, wird uns erhalten bleiben, Karin. Das ist eine wechselhafte Geschichte und im Moment muss man, glaube ich, eher eine Filmaufnahme machen. Ein Schnappschuss reicht gar nicht, weil sich das Ganze wirklich ständig ändert. Also wildes Hin und Her in der Atmosphäre und wir schauen gleich als erstes auf die Überschrift. So habe ich es heute mal tituliert, stürmisch. Das ist das, was die Woche passiert. Und der Donnerstag, dann die Nacht zum Freitag, wird am spannendsten. Man sieht aber auf unserem Strömungsfilm schon, dass hier diese Westdrift schön zu erkennen ist. Auch hier über die britischen Inseln, dann die Verstärkung, vor allen Dingen in der Mitte und im Norden Deutschland zum Mittwoch. Und jetzt gehe ich zur Seite, jetzt können Sie das hier sehen. Hier sind die Pfeile besonders lang, hier stoppt im Moment noch die Vorhersage. Da nähert sich ein kleines Tief für den Donnerstag, für viele ja dann Weiberfastnacht oder schmotziger Dunstig, wo auch immer man sich im Land aufhält. Und genau da begibt sich ein Sturmtief, respektive möglicherweise sogar Orkantief in unsere Richtung. Die Lage ist nach den verschiedenen Computermodellen jetzt noch unterschiedlich. Deswegen kann man jetzt noch nicht genau sagen, wo wird Donnerstag, Freitag, Nacht das Sturmfeld sein. Ein Modell, ein englisches, zeigt es zum Beispiel hier über den britischen Inseln. Ein weiteres, ein amerikanisches, sieht es zum selben Zeitpunkt, aber schon über der Ostsee. Das ist die Gemengelage, in der wir Meteorologen uns jetzt im Moment befinden. Ich verfolge das natürlich im Verlauf der Woche und wir insgesamt als Team tun das weiter. Das ist die kommende Nacht. Auch im Süden kommt der Regen an. Dann im Moment vom Münsterland bis Berlin-Brandenburg der Regen, der dann ebenfalls weiter nach Süden kommt. Das ist die Kaltfront. Dahinter morgen früh 4 bis 6 Grad ganz im Norden, sonst 7 bis 11. Ein warmer Start in einen Februartag. Morgen Vormittag im Süden weiterer Regen, sonst nur einzelne Schauer. Nachmittags gerade Richtung Ostfriesland, Emsland, Schleswig-Holstein am freundlichsten. Sonst häufig Regen, Temperaturen hoch 7 bis 12 im Rhein-Main-Gebiet, 13 Grad. Der Wind aus West, da sind schon ein paar starke Böen dabei, vor allem am Nord- und Ostsee. Dann der Starkwind am Mittwoch, der Sturm am Donnerstag. Wechselhaftes Wetter in der Mitte und im Norden. Im Süden am Donnerstag bis 18 Grad, am föhnigen Alpenrand möglicherweise 20. Also eine unruhige Wetterwoche steht uns bevor, Karin.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und damit verabschieden wir uns in der Reihe Die Story. Im Ersten sehen Sie jetzt die Reportage Die große Geldflut. Darüber, wie die Politik des billigen Geldes, so die These des Films, Reiche immer reicher macht. Um 0.15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.